Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Rudelgebrüll, dem deutschen Detroit Lions Fan Podcast. Heute mit dem Recap unseres Spiels der Detroit Lions gegen die Philadelphia Eagles. Ja, die Lions verlieren 9-16 in einer, ja, ich würde mal sagen, Partie für alle Defense-Liebhaber im Endeffekt. Leider nicht mit dem guten Ausgang für die Detroit Lions an der Seite. Und an meiner Seite ist heute der gute Moritz. Und Moritz, es war jetzt ein bisschen schwere Kost, das Spiel, aber konntest du dem Spiel auch ein bisschen was Gutes abgewinnen?
Ja, der Schlaf danach. Also ich habe das Game live gesehen. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer, Zuschauerinnen und Zuhörer, Zuhörerinnen. Kann man dem Spiel was Gutes abgewinnen? Frag mich noch mal in einer Stunde. Es ist schwierig. Das Einzige, was man wirklich sagen muss, ist, unsere Defense funktioniert zum Glück. Etwas, was ich echt nicht erwartet habe, dass ich das in dieser Woche sagen würde, ne, dass unsere Defense einfach besser aussieht als die Offense. Aber es ist nun mal leider so und kannst nichts dran ändern. Aber das wäre natürlich das Positivste, was ich im Ganzen noch abgewinnen kann.
Ja, an sich, es hat sich wirklich wie so ein Spiel angefühlt. Also dass man nicht unbedingt hätte verlieren müssen. Also es hätte genügend Gelegenheiten gegeben, dieses Spiel auch wieder rumzureißen. Wenn man allein sich anschaut, im dritten Quarter gab es überhaupt keine Punkte von beiden Teams. Und man kann ja nicht sagen, Dan Campbell hätte es nicht versucht. Er wollte es vielleicht tatsächlich zu viel, teilweise mit der Brechstange. Wir haben, glaube ich, 5 Turnover und Downs gehabt im Endeffekt. Ich glaube, wir sind, wenn ich das mal richtig sehe, also 0 von 5 bei Fourth Downs und 3 von 13 bei Third Downs. Also insgesamt 3 von 18 in kritischen Situationen. Das war, sehr, sehr schlecht. Das kennen wir so nicht von den Lions. Das hat sich so, also wie war es bei dir? Ich habe irgendwann gedacht, das kann doch nicht sein. Es kann doch nicht sein, dass wir es jetzt schon wieder tun und dass es schon wieder auch nicht klappt. Das habe ich mir auch gedacht. Aber irgendwie war es so, irgendwann hast du gedacht, jetzt gehen wir dafür und das funktioniert nicht.
Ja gut, den Eindruck hatte ich spätestens nach dem ersten Fourth Down. Ich habe noch nicht so ganz rausgehabt, warum, wieso, weshalb, weil eigentlich diese Fourth-Down-Aggressivität, sagte man ja damals in den Anfangszeiten von Campbell, kam dadurch, dass wir keinen zuverlässigen Kicker hatten, was jetzt Field Goals angegangen ist. Wir haben aber Jack Fox, einer der Top 5, wenn nicht sogar Top 3 Panther in der gesamten Liga. Auch bei windigem Wetter hätte ich mich drauf verlassen, dass er uns eine bessere Field Position verpasst, beziehungsweise den Gegnern eine schlechtere Field Position verpasst. Habe ich nicht so ganz rausgehabt, warum man permanent versucht hat, den vierten auszuspielen. Wir waren bis auf im vierten Quarter, die letzten 3 Minuten, 4 Minuten, waren wir eigentlich immer dicht genug dran, dass wir noch hätten aufholen können. So dass ein Punt, die wahrscheinlich statistisch gesehen schlechtere Variante gewesen ist, weil Campbell verlässt sich da ja auch auf die Statistiken. Aber ich glaube, die wäre so vom Bauchgefühl her, wäre es einfach die sicherere Variante gewesen in diesem Spiel.
Ja, das stimmt. Es ist halt ärgerlich. Wobei andererseits sage ich mir auch so nach dem Spiel, also ich habe mich erst viel geärgert drüber oder während des Spiels viel geärgert, aber andererseits ist das auch einfach so die Lions DNA und sie hat uns irgendwie auch sehr oft schon gut getan. Ich glaube, diese Saison hatten wir schon einige Fourth Down Touchdowns auch, die wichtig waren, uns auch einen Sieg gebracht haben. Und Campbell ist davon nicht abgerückt. Also nachher hat mich eher der Punt verwundert, den wir dann gemacht haben, als dass wir dann nicht nochmal dafür gegangen sind. Aber es war schon sehr, sehr bitter. Ich glaube, Christian hat es geschrieben oder was du es auch. dass man auch so ein bisschen das Playcalling davor nicht so richtig verstanden hat, dass man gesagt hat, hey, ne, wenn wir wissen, okay, wir sind in Fourth Down Territory, wir spielen den vierten sowieso aus, dann bei Dritter und Acht oder Dritter und Sieben, warum dann ein Pass, vielleicht nicht, warum dann nochmal ein Run, damit es dann halt Vierter und Drei ist oder so ein bisschen näher ran, um das Ganze dann vielleicht ein bisschen leichter zu machen und das Playbook nochmal ein bisschen mehr zu öffnen. Ja, und dann halt, was eigentlich unser Safe Haven war, die ganze Zeit war dann Amon-Ra St. Brown bei Third und Fourth Downs. Das hat halt in diesem Spiel überhaupt nicht funktioniert. Hast du eine Ahnung, woran das gelegen hat?
Ich weiß nicht. Mein Standpunkt ist der, ich glaube, wir sind ein kleines bisschen verwöhnt, was Amon-Ra angeht. Ich finde es absolut untypisch und ich weiß nicht, ich kann es mir halt einfach nicht erklären, wo die Drops bei ihm herkommen, weil klar, nicht jeder Ball ist fangbar, nicht jeder Ball ist so geworfen, dass man ihn kriegt. Dann kam in Philly ja auch noch dieser unfassbare Wind mit dazu, der da das Ganze so ein bisschen mit eingegrenzt hat, zuzüglich so dem Druck, der auf Goff gewesen ist. Aber es war in den Spielen zuvor ja auch immer wieder, dass er auch vor allem kritische Bälle hat einfach fallen lassen. Ich kann es mir halt einfach nicht erklären, wo es herkommt, weil eigentlich war er komplett zuverlässig. Man muss dazu auch sagen, wir Menschen neigen ja dazu, immer das eher Schlechtere zu sehen, als das, was gut läuft.
Ja.
Amon-Ra fängt auch wichtige Bälle in anderen Situationen und macht entscheidende Blocks und ist entscheidend auf dem Spielfeld mit Motion da drum und dran. Dass er dieses Jahr einfach, ich sag mal, ein bisschen Pech hat oder vielleicht ein bisschen Holzhände hat, kann mal passieren. Jeder hat mal einen Down Year. Vielleicht greift er dann nächstes Jahr an und hat dann keinen einzigen getroppten Pass. Wer weiß. muss man rausfinden. Und wenn es halt mit ihm nicht läuft, das war aber auch schon Anfang der Saison so ein bisschen meine unterschwellige Befürchtung. Weiß ich nicht, ob der Rest vom Receiving Core das irgendwie ausgleichen kann. Und da ist momentan so ein bisschen das, wo ich sage, da haben wir so ein bisschen noch nachzuarbeiten, weil mit dem, was wir in der Offense eigentlich haben, sollten wir meiner Meinung nach, was Offensiven angeht, wesentlich besser aussehen, auch was die Bälleverteilung angeht.
Ja, also ich erinnere mich an das Spiel von Amon-Ra St. Brown jetzt Anfang der Saison gegen die Bears, wo er so ziemlich, wo er so ziemlich alles gecatcht hat. Was irgendwie in seine Richtung kam. Da hatte er einen Drop, das weiß ich nicht, das war der einfachste Pass, wirklich die schwierigsten Dinge hat er ja gefangen. Deswegen, ja, vielleicht auch mal ein seltener Tag von Amon-Ra St. Brown bei 12 Tages, 2 Catches, das kennen wir so von ihm nicht. Du sagst die Verteilung, das stimmt allerdings. Ich sag, wir bringen ja Jameson Williams jetzt so ein bisschen mehr mit ins Spiel rein. Und auch Jahmyr Gibbs ist im Passing Game ja weitaus mehr dabei. Klar, jetzt war Sam LaPorta nicht dabei. Brock Wright würde, du kannst halt von Brock Wright nicht die Dinge verlangen, die ein Sam LaPorta macht. Ne, dafür ist er richtig, ein bisschen zu schwerfällig, dafür hat er nicht die Explosivität und die Agilität eines Sam LaPorta. Trotzdem, Brock Wright kann auch Bälle fangen. Und Tesla ist eigentlich noch gar nicht so. Also da ist noch keine wirkliche Connection da zwischen Goff und Isaac Tesla. Ich finde tatsächlich die Verteilung noch ganz, ganz okay, nur ich glaube, es war so ein Spiel, wo, du hast gesagt, der Druck extrem groß war, der Philadelphia Eagles, und dass Goff dann wahrscheinlich eher zu seinem Safe-Spot schnell geworfen hat, wenn der Druck da war, als vielleicht zu anderen Receivern, die weitaus offener waren, wie zum Beispiel Brock Wright bei der einen Goal-Situation, Vierter und Goal, wo er frei war. Das ist leichter gesagt als getan, wenn du den ganzen Abend so unter Druck stehst wie Jared Goff, finde ich. Weißt du, was mich ein bisschen geärgert hat? Jalen Phillips hatte ein wahnsinnig gutes Spiel für die Philadelphia Eagles.
Hat er in der Woche davor auch gehabt.
Und Jalen Phillips ist so ein Spieler, wo ich mir gedachte, ne, als alle über Trey Hendrickson gesprochen haben oder Max Crosby so auf der anderen Seite. Ich hatte Jalen Phillips, glaube ich, im RTL NFL Radio habe ich es auch noch damals gesagt. Jalen Phillips könnte ich mir vorstellen. Ich glaube, den könntest du bekommen für ein Recht, also für nicht zu viel Einsatz. Und ich weiß gar nicht, was die Eagles für ihn abgegeben haben, aber ich glaube, es war nicht viel, oder?
Ich glaube, das war ein Pick-Swap und ein Spieler-Swap war es. Ich bin mir aber gerade nicht. Ich kann mal gerade eben gucken. Erzähl doch weiter, ich suche.
Ja. Drittrunden-Pick. Ja. Drittrunden-Pick. Ja. Ich glaube, ein Drittrunden-Pick war es, oder? Irgendwie ein Drittrunden-Pick. Ja. Wäre halt schon für uns ein guter Spieler gewesen, wobei, ja, vielleicht ist er auch zu viel der Pass-Rush-Spezialist und nicht der Edge, den wir auf der anderen Seite wollen, der so ein bisschen die Seite zumacht. Trotzdem habe ich ein bisschen geärgert, aber der war unglaublich stark. Die D-Line der Philadelphia Eagles war insgesamt unglaublich stark. Wie viel? 5 Deflected Passes oder an der Line of Scrimmage im Endeffekt, also Passes defended, waren es insgesamt 10 laut ESPN bei den Eagles. Das ist halt einfach auch eine wahnsinnige Hausnummer. Ne? Also es zeigt, da lief nicht viel für uns. Da lief nicht viel. Ja. Das muss man einfach so
anerkennen. Warst du schon mal auf einem Konzert? Hat dann da der Musiker, wie auch immer, gesagt, nehmt die Arme hoch. Herzlichen Glückwunsch, du hast gerade eben einen Battle Down Pass von Goff gemacht. Furchtbar. Die waren anstrengend. Das ist, glaube ich, eine der Schwächen von Goff, weil Goff wirft den Ball halt auch einfach, wenn ein Verteidiger in seinem Gesicht ist, ne? Und dann klatscht er den halt entweder ins Gesicht oder in die Hände. So ein kleines bisschen, glaube ich, die Wahrheit über Goff, die man da so auch gesehen hat, aber was willst du machen?
Ja, das ist so Sidearm-Throws oder dann irgendwie noch schnell kurz den Stand verändern und werfen, das ist nicht Jared Goffs
Stärke. Nö. Ich meine, der Mann bewegt sich wie ich, nur noch langsamer. Ja, du, Freiheitsstatue bei Continental trifft. So muss man sich das ein bisschen vorstellen, aber bevor man lange drauf rumhaken. Ich habe eine Frage, die hat jetzt nicht direkt mit dem Spiel zu tun, die hat indirekt mit dem Spiel zu tun, hat auch mit deinem Punkt über Jalen Phillips zu tun. Ich habe mir das schon so ein bisschen auch bei uns damals in den Previews gedacht, ich habe es aber nicht unbedingt ausgesprochen gehabt, weil ich positiv sein wollte. Die Lions und das Draft-Vorgehen, gerade in diesem Jahr und sagen wir mal auch vielleicht noch im letzten Jahr. Ich habe den Eindruck, dass die Lions immer noch sehr, sehr stark auf dieses wir müssen Spieler zum Entwickeln draften, auch die frühen Spieler müssen zum Entwickeln getraftet werden, und dass sie sich da strikt dran halten. Und ich bin der Meinung, dass es für ein Team, was in den Super Bowl gehen möchte, wie es die Lions eben sind, dass dann ein gewisser Punkt kommt, so ein Schalterpunkt, wo man sagen muss, okay, jetzt brauchen wir unbedingt welche, die von vornherein funktionieren, wo wir nicht viel nachschleifen müssen, wo nur das Rulebook noch ein bisschen angepasst werden muss und das Playbook noch gelernt werden muss und dann funktioniert das Ganze. Wie siehst du das? Hätten die Lions ihre Draft-Strategie in diesem Jahr mal mindestens ändern sollen und dementsprechend auch etwas weniger aggressiv mit Picks vielleicht dieses und letztes Jahr vorgehen müssen, um eventuell sowas wie so einen Spieler wie Jalen Phillips zu draften und eventuell andere Probleme innerhalb des Teams wie an der O-Line ein bisschen anders da anzugehen, als wie sie es angegangen sind?
Ja, also ich glaube, da kommt ja direkt, wenn man jetzt sieht, Jalen Phillips gab es für einen Third-Round-Pick, dann muss man natürlich direkt drüber nachdenken, okay, wie haben wir Isaac Tesla gedraftet mit quasi dem Tausch der Runde plus zwei weitere Third-Round-Picks, die wir da abgegeben haben. Wenn man diesen Third-Round-Pick eventuell, wenn man diese zwei Picks noch irgendwie hätte haben können, eventuell hätte man dann im nächsten, den vom nächsten Jahr nochmal traden können oder man hätte einen für nächstes Jahr geholt, den man jetzt nochmal in der Free Agency irgendwo ausgegeben hätte. Also dieses Kapital war da irgendwo weg. Ich sehe es auch so, ja, das hätte, hätte müssen besser werden, wobei man natürlich auch ein bisschen jetzt Pech hatte mit Miles Frazier, der sich entsprechend verletzt hat. Und auch gerade so die O-Line, wenn ich mir das jetzt anschaue, wir haben Sam Laporta und Shane Silstra auf IR, zwei Tight Ends, Giovanni Umano ist auf IR, Christian Mahogany IR, Sorstel IR, Jamarco Jones ist IR, und ja, Miles Frazier ist entsprechend out. Da ist halt schon noch mal ein bisschen was passiert. Aber ich gebe dir recht. Wir müssten eigentlich jetzt schauen. Und das hat hier bei uns im Chat auch einer gesagt. Nächstes Jahr ist natürlich noch mal der Schedule ein bisschen besser, ein bisschen anderer. Und für dieses Jahr oder für das nächste Jahr sollten wir natürlich auch bereit sein, da so eine Gelegenheit beim Schopfe zu packen. Dieses Jahr ist krass anstrengend, aber ich sehe die Playoffs überhaupt nicht in Gefahr für uns. So, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das in die Playoffs schaffen werden. Aber nächstes Jahr ist halt wirklich so ein Jahr, wo du, glaube ich mal, wenn die Mannschaft jetzt noch ein Stück weit weiterentwickelst, die Guards dann ein bisschen eingespielter sind, dann auch mal All-In gehen kannst in der Free Agency mit einem guten Draft, dann kann das funktionieren.
Ich glaube, All-In werden wir nicht gehen. Also im Draft gehst du sowieso nicht All-In. Es sei denn, du gehst keine Ahnung, für einen super Edge-Defender Alarm als Garrett auf Platz 2 und verpulverst dafür dein gesamtes Draftkapital von der Nummer 32 oder 31 aus weg. Und wenn, dann werden wir wahrscheinlich eher in Free Agency viel ausgeben und da stellt sich die Frage, wie kriegen wir das Geld dafür hin? Denn wir haben im Moment ein kleines bisschen noch mit dem Geldstruggle. Da müssen wir ja auch vorgestiegen sein. Ich weiß gar nicht, ob wir einen Jalen Phillips hätten bezahlen können aus Miami heraus mit dem Third Rounder. Das ist ja auch immer noch so eine Sache. Die Picks kann man ausgeben, die hat man irgendwie, aber Geld ist halt immer nur nach oben hin limitiert.
Ja, ich glaube, dieses Jahr wäre es auch sogar noch gegangen. Ich glaube, da haben wir noch recht viel, wir haben ja aktuell recht viel frei, was wir natürlich brauchen für Verlängerungen, das ist auch klar, aber es wäre sogar, glaube ich, dieses Jahr gegangen. Aber ja, was, wieso, weshalb, also Lass einfach mal noch ein bisschen bei dem Spiel bleiben, bevor wir so ganz weit abdriften und schon irgendwo ein bisschen bei der nächsten Saison sind. Wir können gerne zum Schluss nochmal, dann reden wir nochmal so vielleicht auch über den Ausblick dieser Saison. Ich glaube, das ist auch ganz interessant. Da habe ich auch noch etwas. Aber ja, also Offense, Jared Goff war nicht sein Tag, stand stark unter Pressure. Amon-Ra St. Brown, nicht die Hände, die wir gewohnt sind. Jameson Williams, schöner Touchdown, dumme Aktion. Auch etwas, was vielleicht so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, holt das ein bisschen den Drive weg bei sowas, ne, dass du dann durch diese Aktion eine Strafe kriegst, gehst nach hinten und dann geht der PAT nicht rein.
Ja, ich meine, es ist nur ein Punkt gewesen, ne? Aber es wäre halt ein Punkt gewesen, der uns eventuell geholfen hätte. Wer weiß. Ich weiß nicht. Ich kann zu Jameson Williams einfach nicht mehr viel sagen, weil irgendwo geht er mir als Spieler einfach so unfassbar dermaßen auf den Sack. Das ist aber ein selbst verursachtes Problem, weil meine Erwartungen waren da, wo man getraftet haben. Und Ergebnis ist da. Ne? Also, für die, die es nicht gesehen haben, ich habe gerade mit dem einen Arm mich über den Kopf gestreckt, der andere so ungefähr auf Kopfhöhe angezeigt. Williams ist ein bisschen das Opfer seiner eigenen Erwartungen beziehungsweise der Erwartungsführung in der NFL-Mediengeschichte geworden. Problem ist, so eine Aktion helfen halt auch einfach seinem Image nicht unbedingt. Und meine Güte, Jameson ist ein guter Spieler, er ist ein verdammt guter Blocker, er ist schnell, wir haben das in diesem Spiel gesehen, wir haben es schon im vorherigen Spiel gesehen. Er kann was, der hat was drauf, der verdient auch sein Geld nicht, nicht umsonst, aber es fehlt halt einfach das, was man sich so ein bisschen versprochen hat. Er ist halt einfach leider kein Ja'Marr Chase, er ist halt kein Tyreek Hill, der in jedem, der jedes Spiel einfach übernehmen kann. Und das ist so ein bisschen schade, ist ein bisschen ärgerlich und dann kommen so eine Aktion noch mit hinzu und dann braucht man sich nicht so wundern, dass das Bild von ihm so ein bisschen negativ ist.
Ja, Disziplin ist ein bisschen Schwierigkeiten
von ihm. Also nicht nur bei ihm, ganz ehrlich. Diese Saison sind die Lions meiner Meinung nach eines der undiszipliniertesten Teams, die wir in den letzten 4 Jahren hatten.
Mhm.
Wenn es mal wirklich ganz ernst nimmt, nach dem Spiel gegen die Vikings, was wir in Stuttgart zusammen geguckt haben, Anfang November, habe ich auch schon geschrieben gehabt, die Probleme liegen nicht nur ausschließlich bei Morton, sondern es ist tatsächlich einfach auch ein Disziplinsproblem. Zu Hause mehrfache Fallstarts bei einer ruhigen Crowd zu haben, kann dir mit einer O-Line eigentlich nicht passieren. Das ist ein-, zweimal passiert, deswegen meiner noch in Ordnung, aber es war ja da 4, 5, 6 Mal sogar der Fall gewesen. So eine Sachen wie Branch, der Breitmaulfrosch von Chiefs eins in die Fresse reinklatscht. Ja, darf nicht passieren. Genauso wie bei den Bengals Games. Das Rauswerfen schon von Ja'Marr Chase aus der Endzone, was wiederum als unnecessary roughness gegalten hat. Mhm. Darf dir nicht passieren. Und das sind so ganz, ganz viele Sachen, wo ich sage, hier passt irgendwas mit der Disziplin nicht. Und das ist auch Teil, würde ich mal fast behaupten, Teil der Antwort, warum Amon-Ra Bälle droppt, weil irgendwo die Disziplin nicht mehr gegeben ist.
Mhm.
Und ich weiß nicht, wo es herkommt. Liegt es daran, dass die Spieler, die früher wirklich Surefire gewesen sind, jetzt Geld verdienen oder demnächst Geld verdienen werden wollen, ne, einfach jetzt mit dem Geld fließen, ne, und sagen, okay, ich brauche mich nicht mehr anzustrengen. Ist das irgendwas, weil Dan Campbell einfach das Team nicht mehr unter Kontrolle hat, weil eventuell letztes Jahr so ein bisschen ein Knack drin gewesen ist nach dem Washington-Game. Das ist alles Spekulatius. Ne? Ich kann noch nicht über das Team sprechen. Aber das sind definitiv Beobachtungen, die ich als Außenstehender sehe. Und ich habe damals nach dem Vikings-Game gesagt, das Team schreibt sich ganz groß auf die Stirn, dass es kritisch und selbstfundiert ist und selbstreflektierend ist, ne? Und diese kritischen Fragen, was ist mit der Disziplin, was ist mit dem Run-Game, was ist mit dem Passing-Game, warum funktioniert Montgomery nicht mehr, warum kriegen wir irgendwie kein anständiges Passing-Game aus Jameis und Williams heraus, warum werden die anderen nicht bedient? Diese Fragen müssen sich die Lions jetzt langsam mal stellen und auch mal in irgendeiner Form und Weise beantworten. Und wenn sie das nicht machen, dann sehe ich für die nächsten Spiele schwarz. Da so nicht hundertprozentig. Ne? Ich möchte nicht komplett schwarz machen, aber da muss ich dran gearbeitet werden. Als Abschluss zu diesem Gedanken noch, weil mir das Ding noch ziemlich quer am Hals steht. In dem Vikings-Game hat es geheißen, das war direkt zum Anfang an, deshalb ist mir das auch so in Erinnerung geblieben, weil hinterher war ich zu sehr besoffen. Da haben sie eine Quote von Dan Campbell gezeigt, also ein Zitat von wegen, wir müssen nur unseren Gürtel ein bisschen enger schnallen und unser Hemd ein bisschen ordentlich richten, dann sind wir eine gut geölte Maschine. Ja, Pustekuchen. A-Stecken 3,50. Wo ist das Anpassen vom Gürtel? Wo ist das Zurechtstecken vom Hemd? Ich habe es noch nicht gesehen und ich weiß nicht, wo es sein soll. Ich such's noch.
Ich versuche einfach mal ganz schnell so ein paar Antworten zu geben darauf. Ich denke, dass bei Jameson Williams einfach noch diese Unreife einfach ist, die er hat. Der ist einfach wie ein großes Kind.
Williams ist schon seit 4 Jahren in der Liga.
Ja, Moment, aber trotzdem, das ist trotzdem noch so. Es gibt halt, er ist einfach so ein Spaßvogel und das bleibt er wahrscheinlich auch immer. Vielleicht kriegt er sich irgendwann in den Griff. Bei Amon-Ra St. Brown und Brian Branch, glaube ich, ist es Übermotivation, die sie nicht in den Griff bekommen. Übermotivation vielleicht teilweise gepaart mit Frust. Die False Starts der O-Line, hat halt leider mit viel mit Unerfahrenheit zu tun, mit Rookies und dann Unsicherheit dort. Sind jetzt alles, versuche ich mal so die ein oder andere Erklärung zu finden. Ich glaube nicht, dass Dan Campbell dass die Mannschaft da nicht mehr im Griff hat. Ich glaube einfach, dass es eine Mannschaft ist, die diese sehr, sehr hohe Erwartungen auch an sich selbst stellt, denen dann entsprechend mit einer Motivation da reingeht, die vielleicht zu viel ist, oder halt Frust dadurch entsteht, dass man dieser Erwartungshaltung nicht gerecht wird. Es ist alles keine Entschuldigung dafür, das darf einfach nicht passieren, aber es könnte eventuell meines Erachtens nach Gründe dafür sein, warum es nun mal passiert. Und ich, bis jetzt waren das keine Dinge, die uns unbedingt ein Spiel gekostet haben. Manche davon haben wir gewonnen. Dieses hier hätten wir auch ohne den Punkt höchstwahrscheinlich verloren. Wobei, ja, zum Schluss wäre, dann hätte es 10-16 gestanden und dann hätte dir noch ein einfacher Touchdown gereicht. Von daher, ja, ich versuch's nur so ein bisschen zu erklären. Und das, ja, also auf der anderen Seite haben wir ja auch sehr viele Spieler, die unglaublich diszipliniert spielen. Da zähle ich gerade so die Front Seven dazu, die unglaublich diszipliniert ist, wenig Fehler macht. Ob das gerade die Linebacker Jack Campbell, Alex Anzalone, die beiden sind immer mit vollem Einsatz dabei, ohne dass sie drüber sind. Tyreek Williams, der dieses Mal ein gutes Spiel hatte, Aiden Hutchinson ist sowieso der quasi Vorzeige-Athlet, Schwiegermamas Liebling. Da mache ich mir keine Gedanken, dass er irgendwie was Dummes macht. Also gerade die, finde ich, spielen absolut diszipliniert und ein absolut gutes Spiel. Was meinst du?
Tja, die Defense, sagen wir, gehen wir mal aus, mit Ausnahme vom Backfield, wo wir halt wirklich nur Pranchy meiner Meinung nach haben, der ein bisschen mehr augenfällig ist. Valterion hat sich ja gefangen über die letzten Wochen hinweg. Zumindest ist er ja nicht bei meinen negativ aufgefallen, sagen wir mal so. Ich sag, das Problem liegt nach wie vor in der Offense, was die Disziplin angeht. Also du hast recht, klar, unsere Defense macht vor allem auch relativ wenig Fehler. Ich erinnere mich jetzt nicht, dass wir irgendwie mal ein großartiges Offside hatten. Wir hatten ein nicht gecalltes Offside gegen die Eagles bei dem einen False Start Tush-Push. Da hast du recht, da geh ich soweit mit. Ich sehe die Problematik halt einfach tatsächlich in der Offense und während unsere Front 7 das hinkriegt, bin ich halt der Meinung, dass das Geschaffle in der O-Line eventuell ein bisschen Probleme mit reinbringt. Das kann natürlich sein, ne? Könnte Auslöser für das Ganze sein, aber es erklärt nicht, warum gediegene Spieler, altgediegene Spieler, ne, in Form von Amon-Ra, in Form von Khalif, in Form von Jamison irgendwie nicht so richtig sondern. Und dann eben so kleinere Fehler bei passieren. Wobei bei Khalif, ne, den habe ich jetzt nur mit reingeworfen, weil er auch Wide Receiver ist, der ist nicht so sehr auffällig, wie es halt bei den anderen beiden ist.
Ja, das stimmt schon. Aber ich wollte eigentlich so ein bisschen auf die positive Seite dieses Spiels rüberwinken, indem ich zur Defense gegangen bin. Ich fand, die Defense hat wirklich ein gutes Spiel gemacht. Sie hat geliefert, sie hat die Eagles oft in Dritter und Lang gehabt, hat sie oft gestoppt. Einmal war es eigentlich kein Vollstart bei dem Tush-Push, da ist er warum auch immer gecallt worden, aber einmal auch ganz sauber das Ding gestoppt. Macht mir das mehr Hoffnung, als wenn jetzt unsere Defense richtig schlecht gewesen wäre und die Offense hätte geliefert, weil die Defense sich finden muss und ich finde, sich sehr gut gefunden hat, auch ohne Therrien jetzt und ohne Kirby, die ja noch zurückkommen. Und die Linebacker alle wirklich einen guten Job machen da. Jetzt ist die Eagles Offense aktuell nicht das, was sie letztes Jahr war. Das ist auch klar. Aber ich habe einfach mehr Hoffnung oder bin zuversichtlicher, dass die Detroit Offense einen schnellen Turnaround schafft, wie wir es nach dem ersten Spiel gegen Green Bay zum Beispiel hatten, als wenn jetzt die Defense wirklich sehr, sehr schlecht gewesen wäre.
Ja. Also die Defense, die hat hier in dem Spiel 110% und noch mehr gegeben. Also das ist auch das wo man bei den Lions echt zuversichtlich sein muss oder sein sollte. Die Defense, für das, was wir, ich erinnere mich noch an den in den Previews zu den zur Saison und den Reviews zum Draft uns so ein bisschen gewundert haben, wie gut wird die Defense werden. Das ist der Lichtpunkt vom gesamten Team im Moment. Und das ist auch das, worauf wir uns stützen sollten, worauf wir hoffen sollten, dass es so bleibt, wie es ist. Denn die Defense hat uns im Spiel gehalten. Hundertprozentig. Mhm. Und um es aufs gesamte Spiel zu sehen, das Einzige, was die Eagles besser gemacht haben als wir, die haben halt einfach die Situation, dass wir irgendwann bei uns tief drin waren nach einem Turnover, haben sie genutzt und haben einen Touchdown gemacht. Wäre das nicht so gekommen, hätten wir eventuell gepandelt bei dem einen Touchdown, dann wäre es sogar vielleicht unentschieden geworden, weil beide Defenses haben die Offenses nicht draufgelassen und nicht drangelassen.
Mhm.
Da kann man der Defense keinen Vorwurf machen. Den einzigen Vorwurf, den man machen kann, ist, warum haben sie keinen Pick 6 gemacht, aber trüb geschissen. Dafür haben sie alles andere richtig gemacht. Ja, wenn die Offense nicht liefert, dann muss die Defense halt eben ranhalten. Das haben sie hier gemacht und das ist, ne, das hier war defensiv eine super Sache, ne? Und da muss man halt auch ganz, ganz groß den Hut ziehen vor unserem Defense-Coordinator, was er da jetzt auch aus dieser Einheit so zusammengeschustert hat, nachdem Aaron Glenn weg ist und wie er das Ganze aufbaut. Top-notch. Also da kann man sich nicht drüber beschweren. Das ist auch gut so, wie es jetzt im Moment läuft.
Ja, also ich bin wirklich sehr, sehr positiv beeindruckt auch von unserer Defense. Muss ich einfach sagen, wie gesagt, diszipliniert. Selbst nachher, also das ist nicht einfach, wenn Jalen Hurts dann auch die Beine in die Hand nimmt. Das haben die Eagles dann auch clever gemacht. In den Situationen haben sie gewusst, okay, damit wird jetzt wahrscheinlich nicht gerechnet seiten der Lions und haben dann richtig gut das eingesetzt. Das muss man auch einfach lassen. Aber wie gesagt, ich finde einfach, wie die Defense sich aktuell zeigt, wenn ich die Eagles mir anschaue, wenn ich die Green Bay mir anschaue, die im Moment in der NFC so die beiden Top-Defenses meiner Meinung nach sind, dann kommen, glaube ich, danach auch schon wir. Und das stimmt mich absolut positiv. Und mit der Defense, die Defense hat gezeigt, dass selbst wenn die Offense nicht gut ist, sie an dem Spiel halten kann und dass so ein Spiel auch im Endeffekt zum Schluss auch noch eigentlich winnable ist, ne?
Ja, ey, das Spiel war bis auf die letzten 4 Minuten komplett offen. Wir hätten das Ding mit einem simplen Touchdown, den wir dann irgendwann wir hatten den Ball bekommen, 11 Minuten vor Ende, wenn wir da einen Touchdown gemacht hätten und eventuell sogar noch eine Two-Point-Conversion hinten dran geschossen hätten, dann hätten wir das Ding im Sack gehabt. Oder wir hätten eben nochmal auf einen Defensive Stay-Make gehofft und dann beim nächsten Treffers gemacht. Das wäre mit drin gewesen. Das wäre alles möglich gewesen. Ist es halt leider aber nicht mehr am Ende.
Genau das, und ja, das war ja, also ich glaube, wir können natürlich noch über diesen Call sprechen zum Schluss, der dann ein bisschen, ja nicht fragwürdig, aber auch unnötig fand ich war für so ein Spiel, was wirklich bis zum Schluss spannend war. Aber sind wir ehrlich, daran hat es dann zum Schluss auch nicht gelegen, ne? Also. Es war halt ein Bad Call, aber ja, er war jetzt nicht unbedingt ausschlaggebend.
Die, ganz ehrlich, das Spiel war ja sonst eigentlich von Schieß her eigentlich genau das, wie es auch bei den Schieß damals gewesen ist. Allzu viele Flaggen gab es nicht. Es ist nicht allzu viel passiert. Es ist nichts jetzt, was mir in Erinnerung geblieben ist, was irgendwie hätte gepfiffen werden sollen oder und so weiter und so fort, ne? Was das angeht, ne, ist es auf jeden Fall fair gewesen. Da braucht man sich nicht drüber zu beschweren. Finde ich zumindest.
Ja, nee, das sehe ich genauso. Von daher, ich sag mal, ja, also bei den Chiefs war es, da hatten wir keinen einzigen, ne, da hatten wir keine einzige Flagge gegen die Chiefs gehabt. Das war sehr, sehr offensichtlich. Mhm. Das muss ich jetzt auch sagen. Das Officiating insgesamt ist schlecht diese Saison, muss man einfach so sagen. Auch bei anderen Spielen viele fragwürdige
dieses
Calls.
Jahr ist jedes Jahr, ganz ehrlich, ist eine einzige Shitshow. Und dieses Jahr ist vor allem auffällig, dass sie irgendwie gar keine Ahnung mehr haben, was sie machen. Die wissen ja nicht immer mehr, was der linke Daumen macht.
Ja, ich glaube, es ist an der Zeit, dass man vielleicht auch das ein oder andere technische Hilfsmittel mehr noch nutzen würde bei dem Ganzen. Aber ja, so eine Pass-Interference bleibt immer irgendwo eine Entscheidungssache. Jetzt heißt es ja, er hat den rechten Arm von AJ Brown da behindert, dass er den nicht hochnehmen konnte. Boah, also das war wirklich minimal. Also es war überhaupt nicht. Ich glaube, AJ Brown war selbst überrascht, dass da irgendwas gecallt wurde. Also die Reaktion von ihm nach dem Pass war eigentlich so nach dem Motto, scheiße, das war's, die kriegen nochmal den Ball. Und dann kommt diese Flagge rein. Also ja, völlig schade für ein eigentlichen, ja, zwar kein gutes, aber spannendes Spiel bis zum Schluss, ein bisschen unwürdiges Ende. Die Eagles kommen durch, die Eagles stehen 8-2 und sind auf dem besten Weg, irgendwo den First Seed zu erlangen, werden sich wahrscheinlich da mit den Rams ein heißes Rennen liefern. Ich habe mal gefragt bei uns in der Gruppe, wo die Leute denn glauben, wo die Lions zum Schluss stehen, bei welchem Rekord. Insgesamt haben 32 Leute abgestimmt. Das Ergebnis ist ziemlich klar. 20 Leute haben gesagt 11-6. Das bedeutet, wir verlieren noch 2 Spiele und gewinnen 5. 2 Leute waren positiver gestimmt. Die sagen 12-5. Also wir verlieren nur noch 1 Spiel. 9 Leute haben gesagt, wir verlieren noch 3 Spiele und gehen 10-7. Was nach meiner Rechnung, wie ich mal so durchgetippt habe, auf jeden Fall noch für einen Wildcard-Spot reichen sollte. Ja, und einer hat gesagt, wir gehen 9-8. Und dieser eine, das warst du, Moritz.
Ja.
Ja, warum bist du so pessimistisch?
Depression. ja, wie du gefragt hast, ich musste auch mal drüber gehen. Ne? Ein Bauchgefühl im ersten Anschwung ist immer, ja, natürlich machen wir das Ding jetzt hier noch irgendwie glatt. Ne? Machen uns noch den einen L gegen die Rams eventuell. Aber ganz ehrlich, ich habe es mir dann nochmal mit angeguckt. Also unsere nächsten Matches sind, Sekunde, ich habe es doch hier noch offen gehabt.
Giants, Packers, Cowboys.
Genau, gegen die Giants, dann gegen die Packers, dann gegen die Cowboys, dann gegen die Rams, dann gegen die Steelers, dann gegen die Vikings und dann gegen die Bears. So, ich sehe in dem Game, in dem Ganzen hier momentan 3 L's vor uns stehen tatsächlich. Ich bin mir nicht sicher, ob wir die Rams schlagen können. Und ich glaube, das ist auch das, wo so ziemlich alle in der Gruppe mir zustimmen würden.
Mhm.
Ja, also dass die Rams,
LA,
ja. Ja gut, ich meine, in L.A., bei den 3 Fans, die da hinkommen, der Rest ist eh alles Lions.
Ja, aber ist so ein bisschen trotzdem, ja. Ne? Du musst da rüberfliegen, das ist trotzdem Rams House so, auch wenn da weniger Fans da sind, aber Goff, also Stafford fühlt sich, glaube ich, schon im SoFi Stadium ganz wohl. Also von daher.
Und wo ich mir sicher bin, dass wir dieses Jahr nicht die Division sweepen werden, bin ich davon ausgegangen, dass wir die Division splitten. Würde bedeuten, wir spielen gegen die Vikings und gewinnen, spielen gegen die Packers und gewinnen und verlieren halt eben gegen die Bears. Das sind noch meine, das sind also, ne, Rams und Bears in der letzten Woche sind 2 L's. Wir stehen jetzt bei 6-4. Sekunde, lass mich mal Mathe richtig nachrechnen. Das heißt, mir fehlt noch 10, ein 7. L, den ich da drin gesehen hatte. 10-7 sind wir dann jetzt. Welchen hatte ich noch mit im Auge gehabt? Und ich habe so ein ganz, ganz dummes Gefühl, dass eventuell die Vikings sogar auch noch immer ein Turn werden könnten. Deshalb bin ich da mal mit reingegangen. Ansonsten wäre ich auch bei 10-7 gelandet.
Ja, also.
Also, ne, so zur Begründung, ne, guckt euch einfach die Division an. Die Packers, wenn ich sagen, das ist Gesetz, dass wir gegen die gewinnen, ich hoffe ums Verreckens willen, dass Campbell jetzt endlich mal die Lektion auch gelernt hat, dass er das Team vorbereiten muss. Letztes Jahr hat man, glaube ich, auch gegen die Packers gespielt gehabt am Thanksgiving. Ich weiß es nicht mehr genau. Es ging um irgendein Spiel, wo wir gegen die Packers gespielt haben und die waren einfach so dermaßen auf uns vorbereitet, weil sie sich das ganze fucking Jahr auf uns vorbereitet haben. Und wir müssten uns eigentlich auch auf dieses Spiel hier mit einer solchen Intensität vorbereitet haben, dass wir die aus Ford Field einfach nur rausbohren müssen. Ich hoffe, dass wir da was draus gelernt haben. So, dann haben wir noch die Vikings in der vorletzten Woche. Die Vikings haben uns auf jeden Fall schon mal eins gezeigt, wie man sie nämlich nicht besiegen. Und auch wenn das Ding knapp gewesen ist, auch wenn das alles hätte etwas anders aussehen können, wenn denn John Morton, beziehungsweise wenn die Offense sich ein bisschen mehr angepasst hätte, glaube ich, dass wir gegen die Vikings immer noch so ein kleines bisschen eine Krux haben und obwohl es eigentlich nicht so sein sollte. Die Bears haben es genau gezeigt, wie man mit den Pass Rush, mit dem Blitz von den Vikings umgehen soll. Und die haben nichts anderes gemacht, als wir auch die letzten Jahre unter Ben Johnson. Ja, und ich hoffe, dass wir in irgendeiner Form und Weise diese Formel hier wieder anwenden können, aber irgendwie, da muss man vorsichtig mit sein. Aber ich habe ja da gesagt, da gewinnen wir. Vielleicht haben wir bis dahin ja auch endlich mal verstanden, wie das Ganze funktioniert. Und dann haben wir noch die Bears. Die Bears sind jetzt, auch wenn sie einen vergleichsweise leichten Schedule haben, sind sie trotz alledem im Moment die Nummer 1 in der NFC North. Das darf man nicht unterschätzen. Bei den Strugglen, die wir haben, so scheiße wie die Vikings aussehen und so doppelt beschissen wie die Packers aussehen, sind sie im Moment an Platz 1 in der NFC North. Und dieses Team ist, so gern wir es belächeln würden, einfach nicht zu unterschätzen.
Na, ja, weiß ich nicht. Also
selbst wenn die Bears jetzt in die, ja, selbst gegen, also auch bei den Raiders sah schon scheiße aus. Und die Raiders sind ein Top-2-Picking-Team neben den Jets dieses Jahr. Ich glaube nicht, dass wenn die Bears tatsächlich jetzt die NFC North gewinnen sollten, dass wenn sie in die Playoffs reingehen, dass sie überhaupt weit reinkommen. Die anderen Teams, die lachen die aus. Aber sie würden es in die Playoffs schaffen. Die würden uns damit einen Spot eventuell wegnehmen. Da müssen wir halt mit vorsichtig sein. Und ich bin mir noch nicht sicher. Wir haben die Bears sehr, sehr früh gespielt. Das war noch sehr, sehr früh, als das Konzept von Ben Johnson dort angekommen ist. Da hatten sich die Koordinator noch nicht gefunden. Da haben sich die O-Line und so weiter und so fort. Da haben sich alles noch nicht gefunden. Und jetzt stehen wir vor einem 17-Spiele-Team, das dann eventuell zu dem Zeitpunkt ein bisschen mehr über sich weiß, als wir es am Anfang über die gewusst haben. Und da sehe ich halt auch noch so ein bisschen eine Gefahr. Ich will nicht, dass ihr mich jetzt irgendwie alle als Pessimist oder sonst irgendwas seht, aber ich versuche es realistisch zu sehen. Und es ist unfassbar schwierig, in der NFL eine Division zu sweepen. Es ist unfassbar schwer. Es ist fast nicht möglich. Das, was wir da letztes Jahr gemacht haben, dass wir die NFC North gesweept haben, das passiert dir einmal alle paar Jahre. Es sei denn, du bist schießt und hast irgendwie komplette 3 Krüppelteams bei dir in der Division mit drin. Aber das funktioniert nicht so einfach. Der Standardfall ist der 50-50. Ich meine, sogar die Packers in ihren wirklich erfolgreichen Jahren mit Rodgers haben die Division entweder nur mit 4-2 gespielt oder mit 3-3, weil sie mal immer mindestens den einen L gegen die Bears, nicht gegen die Bears, aber gegen die Vikings, den gegen uns eingesackt haben. Mal mindestens.
Boah, ja, also die Bears, ich glaube, die Bears sind, sorry, ich glaube, die sind immer noch overrated.
Die sind auch overrated. Wie gesagt, wenn man es alles in Relation setzt, dann sieht es immer was anderes aus. Aber nochmal, sie sind im Moment die Anführer in der NFC North.
Das, ja, aber es du, ist ganz nicht ehrlich, so ganz ehrlich, es sind Wins, gegen wen die gespielt haben. Die haben jetzt gegen die Vikings war quasi das einzige gute Team, gegen das sie gewonnen haben. Die haben mit einem Punkt Unterschied gegen die Raiders gewonnen. 25-24 mit einem Punkt Unterschied gegen die Commanders, die quasi abgemeldet waren gegen uns, haben gegen die Vikings, Lions uns und jetzt ging dann gegen die Ravens mit, ich glaube mit Huntley, genau, gegen die Ravens mit Huntley verloren. Jetzt gegen die Vikings mit McCarthy, der wirklich ein richtig mieses Spiel hatte, 19-17 gewonnen, so quasi im letzten, wenn der Punt Return oder der Kickoff Return nicht so über die 50 geht, glaube ich, verlieren die auch das Spiel. Also sie haben es eigentlich dem Return zu verdanken. Und jetzt haben sie wahrscheinlich das Glück, dass sie gegen die Steelers ohne A-Rod spielen. Aber das haben die auch noch nicht gewonnen. Ich tippe in diesem Spiel auch auf die Steelers. So, und dann kommt nämlich bei denen Eagles, Packers, okay, Browns, muss man sehen, Packers, 49ers, Lions schon wieder. Und dann sehe ich in diesem Restspielplan, sehe ich tatsächlich für die Chicago Bears maximal 2 Wins. Weil sobald ein Team kommt, das andere, die haben gegen die Saints, die Bengals, jetzt die Giants, die haben beinahe gegen die Giants verloren, gegen die Giants mit, also das war auch nicht unbedingt ein super Spiel und das mit 24-20, glaube ich, auch nochmal so kurz vor Schluss. Ja, die gewinnen Spiele, aber das ist jetzt schon was anderes und ich glaube, also ich sehe, die zum Schluss da stehen mit 9-8. Also das ist, ich glaube, die Party bei den Bears ist jetzt over.
Ist jetzt over.
Das ist jetzt over. Das ist jetzt vorbei. Nee, ist vielleicht auch ein bisschen zu polemisch gesagt. Ben Johnson ist gut und vielleicht fängt die Offense da auch wirklich an, so langsam ins Rollen zu kommen. Wobei jetzt Caleb Williams, ne, jetzt auch gegen die Vikings, 116 von 32, 100, keine 200 Yards, kein Touchdown. DeAndre Swift ist halt für 90 Yards gerusht, okay, alles klar. Aber bei diesem 19-17, das war halt auch ein Touchdown der Bears. Der Rest war alles Field Goals, so von daher.
Special Teams, ja.
Boah.
Tatsächlich, wenn du es im Gesamtbild, im großen Bild sehen willst, dann musst du die Bears auf dieselbe Stufe wie die Patriots setzen. Guter Rekord, der überhaupt nichts aussagt über das, was sie gespielt haben.
Ja, wobei ich schon Drake May über Caleb Williams habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch
Wort als ja, sind wir ein gewisser Herr F, ja?
Herr F?
Ja.
Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst.
Es ist dieser eine Triggername aus unserer Community, der mit F aufhört.
F aufhört?
Mit F anfängt, Entschuldigung. Du weißt bestimmt, von wem ich rede. Jetzt sehe ich hier
Adrian Franke. Du redest von Adrian Franke. Ja, es ist doch kein... Moment, Adrian Franke ist kein Triggername. Es gibt wahrscheinlich den einen oder anderen, der Kritik an ihm übt, aber es gibt auch einige bei uns, die Franke sehr, sehr gut finden. Ich finde ihn ja mal gut, mal nicht so gut. Also ich sehe das eher neutral. Ich sag mal, Drake May wird auch schon von vielen anderen irgendwie, die NFL verfolgen, doch schon sehr, sehr gelobt. Von daher, ich finde auch gut, was er macht. Also gerade Decision-Making, Accuracy, da finde ich ihn schon viel stärker als Caleb Williams. Er geht besser durch seine Reads durch, kann trotzdem auch noch selber laufen, um das mal so zu sagen. Caleb Williams hat manchmal Plays, wo du denkst, krass, das kriegt wahrscheinlich nur ein Top-10-Quarterback hin. Und dann hat er wiederum Plays, wo er völlig hilflos aussieht. Also das ist diese Konstanz, die fehlt ihm. Wenn du das hinkriegst, dass der konstant auf diesem krassen Niveau spielt, okay, dann ist bei Caleb Williams auch einiges drin. Aber die ist halt einfach bei ihm nicht da. Und
ja, okay. Also, aber es bei dem Vergleich, ne, und nur um dich der Kurs abzuholen, da ging es mir nicht um die Quarterbacks, es geht mir tatsächlich einfach um die Standings und das, wie es nach außen aussieht. Die Patriots, die werden noch irgendwann ins kalte Wasser fallen, genauso wie die Bears, früher oder später.
Ich habe jetzt mal gerade
an, Ende
wobei,
und, ja. Und am Ende werden die Patriots vielleicht genau denselben Run machen, wie es die Giants vor, was war das, 4 Jahren gemacht haben. Mhm. wo sie dann Daniel Jones overpaid haben und allen drum und dran, wo sie bis in die Playoffs reingekommen sind, weil sie irgendwie einfach auch gerade vom Zugang zu den Playoffs Glück gehabt hatten und wer weiß.
Also ich sehe bei den Patriots schon mal zwei, wenn ich jetzt was anschaue, zwei Wins, wo ich sage, okay, musst du erstmal machen, das ist gegen die Bills und gegen die Bucks. Das ist schon so ein bisschen was Besseres. Klar, der Rest sieht easy aus, der Schedule. Das muss man tatsächlich sagen. Jetzt kommen bei denen auch noch Bengals, Giants, dann Bills, Ravens nochmal. Ja, also die werden definitiv da vielleicht die AFC sogar gewinnen, weil der Schedule wirklich vergleichsweise einfach ist. Gegen die Panthers haben sie ziemlich klar gewonnen. Die sind jetzt gar nicht so schlecht, wie viele die Panthers sehen aktuell. Von daher, ja, sieht für mich tatsächlich ein bisschen mehr legit aus als die Bears. Aber jetzt sind wir so ein bisschen abgeschweift, einmal quer durch die NFL.
Von ja, ihr merkt,
von Chicago nach Boston.
Wir haben einfach so viel Interesse daran, dieses Spiel von Sonntag durchzusprechen. ich keine Ahnung, ich unterhalte mich tatsächlich im Moment lieber über den weiten Winkel und über die Zukunft und wie es weitergeht mit den Lions, als mich mit diesem Drecksgame auseinanderzusetzen. Ich muss sagen, wie es ist.
Ja, es nutzt ja auch nichts, den Overreaction Monday jetzt richtig irgendwie in die Länge zu ziehen. Da hatten wir ja, fand ich auch so ein bisschen Overreaction in der Gruppe, dass
die Riesenzweifel
an der Offense da sind. Die Offense ist immer noch gut. Sie hat halt jetzt ein Scheißspiel gehabt, aber sie hatte auch gute Spiele. Wir haben irgendwie 29,6 Punkte im Durchschnitt immer noch, trotz dieses sehr, sehr schlechten Spiels. Ich glaube einfach, wir haben viel zu viel Talent in unserer Offense, als dass wir da jetzt einbrechen. Also ich sehe uns nicht einbrechen.
Und ich hatte das bei uns in der Gruppe auch geschrieben gehabt, weil es halt eben auch aufgekocht ist, von wegen, ja, wir sollen Morten sofort kündigen und dann XYZ rüberholen. Ganz ehrlich, für die Leute, die bei uns nicht in der Gruppe sind, die uns so zuhören oder das vielleicht nicht mitbekommen haben, sich jetzt schon mit Fackeln und Missgabeln zu bewaffnen und alles und jeden, der einen so ein bisschen auf den Sack geht, aus Detroit rauszujagen, ist den Lions unwürdig gegenüber. Als Organisation, als das Team, was Dan Campbell jetzt daraus gemacht hat. Wir sind nicht in der Zeit von Fat Patricia, wo wir irgendwie uns andauernd anlügen lassen müssen und sonst und irgendwelche Scheiße im Hintergrund läuft. Wir sind jetzt in einer Ära, wo wir meiner Meinung nach ein gutes Team haben, wo wir eine gute Kultur haben, wo wir überlegt handeln, wo wir unsere Spieler und unsere Talente und unsere Coaches entwickeln. Und meine Güte, vielleicht dauert das ja mal ein Jahr, bis ein John Morton sich eingefunden hat. Vielleicht dauert das mal ein Jahr, bis diese Konstellation aus Game Coordination und so weiter und so fort funktioniert. Vielleicht dauert es auch einfach mal ein Jahr, um eine komplett restrukturierte O-Line, also das Center von der O-Line ist komplett restrukturiert worden in diesem Jahr. Vielleicht braucht es auch einfach mal ein Jahr, bis sich das Ganze da zusammenbaut. Und ich bin der Meinung, Brad Holmes und Dan Campbell und der gesamte Staff haben sich zumindest insoweit Vertrauen über die letzten 4 Jahre aufgebaut und verdient von uns, dass wir uns das angucken müssen, dass wir uns da mit Ruhe, dass wir da mit Ruhe handeln müssen. Es ist nicht so, als wären wir jetzt in der 6. Saison mit 1-16 am Stehen. Wir sind in der 4. erfolgreichen Saison, in der 5. sogar ist es sogar mittlerweile. Es hilft jetzt nichts, irgendwie Panik zu schieben und ein Fireset zu machen oder sonst irgendwas. Wir müssen das Ganze mit Ruhe angehen, mit einer gewissen Form und Weise von Stoik und dann wird das Schiff hier auch irgendwo den Bach entlang fahren. Es wird den Bach definitiv nicht runtergehen.
Mhm. Ja, absolut. Und genau. Deswegen nach vorne schauen, macht einen Haken dran. Es wird vor der Saison, wenn man gesagt hätte, okay, pass auf, wir haben jetzt 4 Losses. Einer davon war gegen die Packers, einer gegen die Chiefs, einmal gegen die Vikings, einmal gegen die Eagles. Wir stehen dann irgendwo 6-4. Hättest du gesagt, ja, ist realistisch, sehe ich, kann passieren. Warum nicht? Der Win gegen die Ravens, den haben wir gerne mitgeholt. Es ärgert einen, glaube ich, am meisten, dass dieses Spiel einfach absolut gewinnbar gewesen wäre, dass man, wenn man sich so ein bisschen in der Offense zusammengerauft hätte. Aber schauen wir doch auf die nächsten 3 Spiele. Das sind jetzt die Giants zu Hause. Nächstes Wochenende übrigens, ganz interessant, alle NFC North Teams spielen um 7. Die Packers spielen, glaube ich, gegen die Vikings und ja, die Bears haben wir eben angesprochen, gegen die Steelers. Also da passiert schon einiges, und da sind wir Sonntagabend dann auch ein bisschen schlauer, was wo wir so stehen, und mit ein bisschen Glück haben wir nochmal die Spitze zurück erreicht. Dann kommt das Thanksgiving Game gegen die Packers. Hier nochmal der Hinweis, ich weiß nicht, ob noch Plätze frei sind, aber es gibt die Watch Party. Es gibt
die Watch Party. Genau, die Watch Party in Köln. Da sind keine Tickets mehr erreichbar. Ich meine, Ticketzugang war Anfang Oktober, Mitte Oktober schon nicht.
Aber
es kam ja von kurzem noch die Info, dass Sachen jetzt freigeschaltet worden sind, beziehungsweise dass die Sachen durchgegangen sind. Vielleicht gibt es noch mal welche, die jetzt irgendwie rückläufig sind. Da bin ich nicht im Bilde. Soweit ich aber weiß, ist zumindest die Anmeldung nicht mehr mit drin. Es sei denn, du weißt eventuell ein bisschen mehr als ich, und das ist die Chance ist nicht gerade gering, dass du mehr weißt als ich.
Nee, weiß ich jetzt auch nicht genau. Weiß ich tatsächlich auch nicht mehr. Aber ich weiß, dass es ja nochmal eine Thanksgiving Watch Party in Wiesbaden gibt, im US, auch von der German Bird Gang, also von der Arizona Cardinals Delegation hier bei uns in Deutschland. Und ja, die Lions spielen auch und werden dort gezeigt. Also da werden auch ein paar Lions-Fans sein. Wir waren letztes Jahr dort ja mit ein paar Leuten. Es war eine echt coole Party. Hat Spaß gemacht, waren Carsten von den Eagles, ein paar Eagles waren da, und man hat sich da getroffen, und kann ich auch nur empfehlen, für alle, die jetzt in Köln keinen Platz mehr bekommen haben, in Wiesbaden im US ist wieder Thanksgiving Party. Ich glaube, die bieten da auch wieder irgendwie so ein Thanksgiving Buffet an, also schaut dort gerne vorbei und trefft euch mit ein paar netten Leuten und schaut zusammen Football und schaut zusammen einen Sieg der Lions gegen die Packers, denn wir haben was gut zu machen. Genau, und dann kommen die Cowboys. Für mich auch immer ein ganz spezielles Spiel gegen die Cowboys. Und das sind für mich drei Spiele. Es sind alles drei Heimspiele. Und wenn du da die Serie startest und diese drei Spiele gewinnst, ich glaube, dann können wir gerne nochmal, da steht es vor den Rams, dann gehst du mit Selbstbewusstsein in dieses Spiel nach L.A. Und hast dann, glaube ich, wieder sehr, sehr viele Karten in deiner Hand. Von daher, ich sehe das von meiner Warte aus. Ich bin zuversichtlich. Ich weiß, dieses Team ist stark genug, um hier entsprechend die Siege zu holen. Und am liebsten zum Schluss, und das ist so mein Wunsch, klar, Playoffs, bin ich super zufrieden, wenn wir es reinschaffen. Aber nochmal die NFC North zu nehmen, das wäre einfach traumhaft,
ein Traum,
dass wir da einen Haken dran machen, zum dritten Mal hintereinander. Und dann, ey, bin ich glücklich. Alles gut. Für eine Saison mit zwei neuen Coordinator, mit einer fast neuen O-Line. Von daher, ey, komm, nehmen wir mit. Moritz, mein Guter, du bist so still. Hast du noch was?
Sind wir schon in der Verabschiedung?
Ja, ich frage mal so, ne? Also sind jetzt gut über eine Stunde hier schon am Quasseln. Mehr über die Zukunft als über das Spiel. Bitte und nimmst uns nicht übel, aber so ist es nun mal. Deswegen frage ich dich, wenn du noch was hast, wenn nicht, kannst du das Ding hier auch abbinden.
Dann pass auf, ich hab eine Verabschiedung, weil das wollte ich eigentlich auch schon in der Gruppe geschrieben haben. Dann hauchen wir es jetzt doch einfach in den Äther hinein. Egal, ob die Lions jetzt verloren haben oder nicht, egal, ob die Lions in die Playoffs kommen oder nicht, oder es in den Super Bowl schaffen oder nicht, denk dran, das Schlimmste ist immer nur dann, wenn das Bier alle ist.
Ja, frei nach den Kassierern, wunderbar. Das hast du schön gesagt, Moritz. Das hast du schön gesagt. Dann vielen Dank an alle, die zugehört haben. Ich hoffe, ihr habt alle noch Bier zu Hause. Die Jungs melden sich nochmal mit der Preview dann auf jeden Fall Ende der Woche für euch. Ja, ich sag, gehabt euch wohl. Egal was passiert, wir bleiben immer Lions-Fans, das ist ziemlich klar.
Deswegen. Genau. Wir sind nicht wie der Panthers-Club, der aufhört, dann wieder anfängt, nur um dann zu sehen, dass das Team wieder verliert und dann wieder aufzuhören. Also in Amerika, nicht in Deutschland, die.
Habe ich gar nicht mitbekommen. Habe ich nicht mitbekommen.
Ja, doch, vielleicht für die, die es interessiert, dann werfe ich das so gerade eben rein. Panthers Fan-Podcast in Amerika hat Anfang der Saison gesagt, nee, wir wollen dieses Team nicht mehr begleiten, weil irgendwie lohnt sich nicht mehr. Dann haben die vor 2 Wochen gesagt, ja komm, wir fangen nochmal an, und dann prompt haben die Panthers wieder verloren. Ich glaube, prompt haben sie auch wieder hingeschmissen. Die haben mir echt leid getan. Nee, so weit wird es mit uns nicht kommen. Wir gehen durch Dreck, Wind und Wetter mit diesem Team mit, und das Wasser kann hier oben stehen, kann uns über den Kopf stehen. Wir halten den Kopf immer noch oben drüber oder kommen irgendwie nochmal auf den Stein, um aufzusteigen, und es gibt nichts Besseres als Detroit Football.
Wir stehen 6-4. Wir haben alles noch in der Hand. Leute, es ist kein Untergang, deswegen. Also, es wird noch geiler Football gespielt in Detroit dieses Jahr, und wir werden noch viel Spaß mit dem Team haben. Damit bin ich raus. Ciao, Moritz, mach's gut.
Nächste.